Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Hallo nach da draußen.
Guten Morgen, guten Dienstagmorgen. Wir haben es etwas anders gemacht diese Woche, denn der Montag war ein wichtiger und ereignisreicher Tag. Es stand nämlich Borussias Mitgliederversammlung an, 2 Tage nach der 3:4 Niederlage bei Holstein Kiel. Und das war ein großes Déjà-vu, weil Hanna, vor einem Jahr fand die Mitgliederversammlung nach einem 3:4 bei der TSG Hoffenheim statt. Borussia glich ebenfalls in der Schlussphase aus und kassierte noch in der Nachspielzeit das 3:4. Jetzt ist es ja eine große Unterschiede- und Gemeinsamkeitensucherei, sage ich mal, zwischen den beiden Spielzeiten, denn das ist ja selten geworden bei Borussia. Sie werden vom selben Trainer und selben Sportchef verantwortet. Deswegen kann man auch schön vergleichen. Tun wir das mal bei der Stimmung auf der Mitgliederversammlung. Wie würdest du die so zusammenfassen?
Ja, ich habe es ja gestern, glaube ich, unmittelbar nach dem Ende auch zu dir gesagt. Gefühlt war es dann ja so eine Mitgliederversammlung in Anführungszeichen wie immer, wenn man die brisante Mitgliederversammlung vom letzten Jahr mal rausnimmt. Ich glaube, gerade wenn man noch nie auf so einer Mitgliederversammlung gewesen ist, stellt man sich das alles immer vielleicht aufregender und stimmungsgeladener vor, gerade wenn man jetzt dann auf die jüngsten Ergebnisse guckt und es dann sportlich eben zuletzt sehr unzufriedenstellend lief. Aber es ist dann auch in der Aussprache mit den Fans nie so hart oder aggressiv oder wie man das vielleicht meinen könnte. Deswegen war es dann irgendwie, fühlte es sich harmonisch an, harmonischer als die sportliche Situation gerade. Aber ja, was waren deine Eindrücke?
Ja, das stimmt schon. Ich meine, das Kritische, was dann kommt von den Fans in der sogenannten Aussprache, die ja immer so ein Highlight für sich ist, aus vielen Gründen, die schießen ja auch schnell übers Ziel hinaus, sage ich mal. Da werden dann direkt Köpfe gefordert oder beim Sportlichen heißt es ja, warum gewinnt ihr nicht mal den DFB-Pokal? Ja gut, also wollen sie wahrscheinlich irgendwie, damit klappt halt nicht. Ja, kann man kritisieren, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so, was über die Saison schwebt, dass es wieder nicht geklappt hat. Ich sage ja immer, es ist sogar erleichternd, wenn es dann nach der zweiten Runde schon sich erledigt hat, dann kocht es nicht so hoch und die Hoffnungen sind nicht so groß. Deswegen ist es selten einfach brisant. Also wir suchen ja vorher auch immer so Attribute, irgendwie brisant, wird es turbulent? Nee, wird es eigentlich in der Regel nicht. Der Ablauf ähnelt sich immer. Es gibt ein paar vielleicht Skurrilitäten und irgendwie interessante Äußerungen oder so. Aber ja, Bericht des Finanzchefs, Bericht des Sportchefs, und das sind ja auch, sage ich mal, die Highlights. Wahlen war diesmal weniger. Für den Ehrenrat, so viele Bewerber wie Plätze, ein Aufsichtsratmitglied, das sich bestätigen lassen musste, Norbert Box, also das war auch deutlich weniger als letztes Jahr, deswegen gehe ich da schon mit, aber ich fand das Spannende war ja, ich habe das ja auch so in dem einen Text geschrieben, ich hätte gerne mal bei Roland Wirkus zum Beispiel den Versionsverlauf seiner PowerPoint-Präsentation und seiner Rede gesehen. Wann hat er die angefangen? Was dachte er zu dem Zeitpunkt, wieso die Lage sein würde? Denn die hat sich ja jetzt schon zugespitzt in den letzten Wochen. 1 Punkt aus 4 Spielen, 3 Niederlagen in Folge. Ich habe ein Gegentor, 2 Gegentor, 3 Gegentore, 4 Gegentore nacheinander. Oh oh, das schwand ein Böses für Samstag. Deswegen gibt es immer genug her, aber es ist dann jetzt auch nicht irgendwie denkwürdig oder so.
Nee, und die Verantwortlichen dachten sich sicher auch bei der Terminierung der Mitgliederversammlung, also sie hatten ja die Wahl zwischen nach dem Auswärtsspiel in Dortmund und nach dem Auswärtsspiel.
Ja, wobei das wäre Ostermontag gewesen, wahrscheinlich stand das
stimmt,
nicht zur Debatte.
Das, aber dann ja. Hätten, ja gut, dann wäre es mal ein Feiertag gewesen.
Nach dem Bayern-Spiel wäre es wahrscheinlich auch keine.
Nee, dann wär's auch wieder in den Mai gegangen. Ich meine, Ende April ist ja schon typisch. Aber da dachte man sich ja, okay, wenn wir es nach dem Kiel-Spiel machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir da eine gute Stimmung haben, weil wir eben 2 Tage zuvor gewonnen haben. Und ja, das war dann nicht so. Und ja, das Spiel war ja dann gestern auch, es schwang dann so in, vor allem bei Roland Wirkus dann durch, da war es hin und wieder mal Thema, aber jetzt ja auch nicht irgendwie im Mittelpunkt, weil im Mittelpunkt stand ja vor allem das sportliche Jahr 2024 und das Geschäftsjahr.
Vielleicht, weil der Sport ja dann das Ausführlichste wird, fangen wir ja einmal mit dem Geld an, mit dem Finanziellen. Das war ja doch interessant, weil es auch die erste Präsentation, die erste Rede in der Form von dem neuen CEO Stefan Stegemann war. Erstmal sein Vorgänger Stefan Schippers, ist neues Ehrenmitglied. Er war da, sein erster, glaube ich, Borussia öffentlicher Auftritt seit seinem Rückzug im August des letzten Jahres. Er wurde sehr gefeiert. Und Stegemann hat dann im Prinzip noch Schippers Zahlen verkündet, die der größtenteils mit zu verantworten hatte, weil er dieses Jahr ja auch geplant hat. Und ja, wie soll man zusammenfassen? 15 Millionen Euro weniger Umsatz und ein Verlust von 2,4 Millionen Euro. Man kann das, Hanna, glaube ich, ganz gut aufdröseln und erklären, wo es wesentlich weniger Umsatz gab und wo man ein bisschen besser gearbeitet hat und warum dann eben dieses Minus zustande kommt.
Ja, versuchen wir das hier im Podcast mal aufzudröseln, ohne euch mit zu vielen Zahlen zu nerven. Aber es sind dann doch so 2, 3 Punkte, die einem dann mit Blick auf die Bilanz direkt auffallen. Da war ja zum einen die Tatsache, dass man 2023 noch 38 Millionen an Transfererträgen hatte und 2024 war es dann die Hälfte. Also da ist man von 38 auf 18 Millionen und die 18 Millionen, Yannick, die sind vor allem durch den Verkauf von Manu Kone getragen, um den es ja auch dann ja letzten Sommer und irgendwie dann immer mal wieder zwischendurch auch ein bisschen Verwirrung beziehungsweise Unklarheiten gab.
Ja, die AS Rom behauptet sie bis heute, sie hätte ihn ausgeliehen. Dem ist nicht so, sonst wäre es eine sehr, sehr teure Leihgebühr gewesen, denn diese 18 Millionen sind geflossen an Borussia. Und er ist verkauft worden. Also da ist man bei Borussia, wenn er mal wieder nachfragen und nochmal nachhaken, auch immer ein bisschen irritiert. Aber das kann ihm letztlich egal sein, solange die Kohle da ist. Die ist da. Und viel mehr ist nicht passiert. Ne? Auf der Verkaufsseite im Jahr davor fing das Jahr ja an mit den 9 Millionen für Jan Sommer. Das ging ja ins Jahr 23. Das ist ja immer das Kalenderjahr, nicht die Saison von Juli bis Juni, sondern eben Januar bis Dezember. Dann hatte man 15 Millionen für Jordan Bayer, 10 Millionen für Jonas Hofmann. Also ja, schon sehr ordentliche Beträge, das summierte sich dann. Danach deutlich weniger, aber jetzt ist der Verlust ja nicht so hoch ausgefallen, wie man meinen könnte. Das größte Minus gab es ansonsten noch im Bereich Fernsehgelder, das haben wir letztes Jahr oft thematisiert, da hat man, glaube ich, allein am letzten Spieltag in Stuttgart nochmal 2 Millionen verspielt. Ja, und auf der anderen Seite hat man in allen Bereichen, sage ich mal, die nicht mit dem Geschehen auf dem Rasen zu tun haben, sehr gut gearbeitet, oder? So könnte man es zusammenfassen.
Ja, genau. Also dazu zählen in der Bilanz wird es offiziell Spielerträge, Werbeerträge und Handel genannt. Also unter Handel fallen zum Beispiel Merchandising und das Catering. Also da ist dann wohl auch jede Bratwurst, die am Spieltag verkauft wird, drin. Da hat man sich zum Beispiel um 3 Millionen Euro gesteigert. Die Werbeerträge sind um 2 Millionen Euro gesteigert und gestiegen und die Spielerträge auch, so dass man ja letztlich in diesen Bereichen 7 Millionen Euro sozusagen gut gemacht hat und den Umsatzverlust in anderen Bereichen aufgefangen hat. Aber Yannick, auch darüber haben wir uns schon kurz unterhalten. Es ist ja so, dass die Transfererträge eigentlich das leichteste sind, um so die Bilanz aufzupolieren. Also man muss sich ja nur mal vorstellen, wie viel da bei Borussia im Sponsoring wahrscheinlich gearbeitet werden muss, wie viele Monate da einzelne Deals festgezurrt werden müssen, bis da mal 2 Millionen Euro mehr Umsatz rausspringen.
Ja, im Prinzip, um so den Wert eines Tim Kleindienst, den er bei seinem Einkauf hatte, gut, der ist jetzt nicht verkauft worden, aber diese 7 Millionen Euro, muss man eben ein Allzeithoch beim Sponsoring erreichen, muss man irgendwie 800.000 Tickets verkaufen, müsst ihr sehr viel Bier trinken, Cola trinken und sehr viel Wurst essen und Pommes und dann kann man das irgendwie so aufwiegen. Und also, du hast ja auch gesagt, wie viele Leute da allein dran arbeiten, da wäre es deutlich leichter, sage ich mal, den Marktwert der Mannschaft entsprechend zu steigern und dann auch diese Ernte einzufahren. Aber, muss man ja sagen, doch seit einigen Jahren hat Borussia da relativ große Probleme. Man muss ja auch sagen, dieser Jordan-Bayer-Transfer, sehr gut eingestielt und echt dann auch mal so einen englischen Verein ausgenommen, sozusagen. Aber das war natürlich ja, gar nicht unbedingt jetzt marktgerecht, also doch dem englischen Markt gerecht, aber nicht das, was man erwarten konnte. Klar, Jonas Hofmann, Ausstiegsklausel, Jan Sommer, Torwart Mitte 30, da sind 9 Millionen auch auf dem Niveau viel Geld, aber ja, so Dinger fehlen halt. Selbst bei Manu Kone muss man ja sagen, was hatte der mal für einen Marktwert? 40 Millionen. Da dachte man, oh, geht das in Richtung Granit Xhaka? Na, auf Platz 2 wird er schon mindestens landen und dann sind es jetzt so knapp 20 Millionen geworden. Aufgrund des ganzen Verletzungspechs, das er hat und weil die Entwicklung dann dementsprechend auch stagnierte. Also da hat es jetzt auch nicht so gefluppt und ich würde sagen, ja, das ist halt der größte Hebel und das ist der Punkt, ja, wo einfach mehr kommen muss.
Was ja jetzt dann auch nochmal deutlich oder ganz offiziell geworden ist, Borussia hatte ja dann letzten Sommer so um den Transfer von Tim Kleindienst beziehungsweise danach immer mal wieder so durchblicken lassen, dass sie mit diesem Kauf, mit diesen 7 Millionen Euro, die an Heidenheim gegangen sind, in Vorleistung getreten sind. Ja, und das wird jetzt natürlich mit Blick auf die Zahlen nochmal deutlicher. Also wenn es diese 18 Millionen da am letzten Tag der Transferperiode nicht gegeben hätte. Und also sind wir ehrlich, so ein Transfer gerade zum Ende hin, der kann ja immer platzen. Und wenn es dann nur die Verträge sind, die nicht pünktlich um...
Ja, oder doch, es zieht irgendwas im Knie, ne? Und der Verein sagt, das haben wir kein gutes Gefühl.
Ja, und dann, wenn ich es jetzt so interpretiere, dann wäre das Minus dann irgendwie bei 20 Millionen Euro plötzlich. Und das wäre dann natürlich dann... nochmal was ganz anderes gewesen.
Vielleicht eine Info für euch noch, falls ihr mal diese Tabelle seht, die ist auch im Ticker, den du gestern wieder gemacht hast. Ich musste gerade sehr weit runter scrollen, weil du wieder einen nach dem anderen rausgehauen hast da. Dann habe ich die Liste gefunden und da findet ihr jetzt ja kein richtiges Pendant zu Transfererträgen, weil die Transferausgaben da nicht drinstehen. Das findet ihr unter Abschreibungen. Es funktioniert ja in der Bilanz so, man kauft einen Thomas Schwanscherer für 10,5 Millionen Euro, gibt ihm einen 5-Jahres-Vertrag und dann gehen jedes Jahr in dieser Laufzeit 2,1 Millionen, also ein Fünftel, in die Bilanz unter Abschreibung. So, also unter den 30,7, sage ich jetzt mal vereinfacht, findet ihr 2,1 Millionen von Thomas Schwanscherer und so gilt das für alle. Und wenn der Vertrag sich verlängert, dann, ne, oder verlängert wird, dann wird das wieder gestreckt. Also falls ihr irgendwo sucht, was hat Borussia denn jetzt genau ausgegeben, das kann man da so eigentlich gar nicht sehen.
Ja, und mit ganz viel Arbeit und Mühe und über die Vertragslaufzeiten und über spekulierte Zahlen könnte man das wahrscheinlich ganz genau aufdröseln, wenn man das wollen würde.
Das könnte man ja. Also die Zahl ist auf jeden Fall auch runtergegangen über die Jahre, weil Borussia ja auch weniger ausgegeben hat. Das stimmt schon. Also ich weiß nicht genau, was da mal stand, aber allein da ist ja auch der Rückgang, muss man sagen, 34,6 Millionen im Jahr 23 und jetzt im Jahr 24 30,8. Also ja, wenige Abschreibung und der Personalaufwand ist etwas runtergegangen. Das ist immer noch sehr hoch in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob es jetzt Platz 7 oder 8 ist, aber auf jeden Fall ist man da einstellig. Also wenn Geld Tore schießen würde, tut es ja auch, aber wenn das 1:1 umzusetzen ist, dann würde Borussia ihr Saisonziel auf jeden Fall erreichen und da sind dann auch so Dinge drin wie eine Abfindung für Christoph Kramer beispielsweise. Ja, da gibt es noch ein paar nette Details, aber ich sag mal so, das ist jetzt das Grobe, was man sagen kann, was ihr euch merken könnt, wenn euch jemand fragt, wie war jetzt die Bilanz so. Also es gibt eben dieses Plus in Bereichen neben dem Platz, Merchandising, Sponsoring, Spielerträge. Und es gibt ein großes Umsatzminus, weil man weniger Spieler verkauft hat, nicht so teuer verkauft hat insgesamt und weil man weniger Fernsehgeld bekommen hat.
Genau, um es zum Abschluss vielleicht noch zu veranschaulichen, ich glaube, Stefan Stegemann hat das halt vor allem gemacht, um Leuten, die da nicht so tief drin sind, das ein bisschen verständlicher zu machen. Er hat halt das Beispiel genommen, dass es letztes Jahr, ich glaube, er meinte, 2 Heimspiele gab es weniger, ne? Und unter anderem gab es halt im Kalenderjahr 2024 kein Heimspiel gegen den FC Bayern. Und das ist ja mit das Umsatzstärkste, weil da auf über 20.000 Tickets der Topspielzuschlag von 20 Euro pro Ticket kommt. Und dass wenn dieses Spiel gewesen wäre, dann wäre man da fast bei null, dann wäre es endgültig ausgeglichen. Aber da weiß man ja auch, Yannick, wenn sie jetzt nächstes Jahr einen Gewinn von 4 oder 5 Millionen Euro machen, dann wird es ja jetzt nicht heißen, oh, das war jetzt aber nur, weil wir ein oder zwei Heimspiele mehr hatten.
Nee, genau so 23. Ne? Da gab es ja, glaube ich, dann sogar mehr als 22 wegen der WM in Katar. Und es gab zwei Bayern-Heimspiele im Kalenderjahr 23. Da hat man sich dann halt letztes Jahr auch nicht hingestellt und gesagt, ja, den Gewinn, den müssen wir ein bisschen schmälern, weil irgendwie das so war. Deswegen, das gleicht sich dann im Großen und Ganzen aus. Aber man sieht eben, ja, so Borussia ist da schon relativ, wie soll man es nennen, ausbilanziert, ausgewirtschaftet fast, was eben so Dinge angeht wie Sponsoring. Da kann man natürlich immer noch was rausholen, aber eben keine Riesensprünge machen. Das funktioniert nur über sportlichen Erfolg, die Entwicklung von Spielern, höhere Marktwerte, höhere Verkäufe. Und ja, wenn Spieler besser spielen und ihren Marktwert steigern, dann ist der sportliche Erfolg wahrscheinlich auch da. Dann spielt man vielleicht irgendwann mal wieder in Europa, hat da Einnahmen, hat da natürlich auch mehr Heimspiele. Die Leute sind begeisterter und wollen noch ein Trikot mehr haben. Ja, so geht das halt. Und ist ja auch schön, dass doch der Sport entscheidend ist, immer noch, und nicht das, was neben dem Platz passiert. Deswegen lass uns vielleicht mal über genau das reden, was auf dem Rasen bei Borussia passiert. Da hat Roland Wirkus ja in seiner 16-minütigen Rede drüber gesprochen, wie wir sagen würden, eine Antwort von Daniel Farke auf der Pressekonferenz. Ich glaube, 17 waren es sogar damals, oder? Seine Rekordantwort. Und wir konnten schon so ein bisschen ahnen, was das Narrativ, sage ich mal, von Roland Wirkus sein würde, weil er ja gemeinsam mit Gerardo Seoane vor dem Spiel in Kiel schon rund um die PK von diesen Entwicklungszielen gesprochen hat. Es ist ja verständlich, dass der Verein jetzt nicht nur auf Punkte, auf Tabellenplätze schaut, weil, naja, im Fußball ist sowas ja auch sehr volatil und ja, es gibt auch noch Gegner, die in der Bundesliga mitspielen. Deswegen eben diese Entwicklungsziele, da hat er 5 Stück genannt auf einer Folie, die lauteten: einstelliger Tabellenplatz, Anzahl der Gegentore reduzieren, Hierarchie bilden, Werte schaffen und junge Spieler integrieren. Ich würde sagen, wir gehen sie einfach mal durch, oder? Und sagen, ja, wie wir das so einschätzen, diese Saison.
Ja, dann lass uns doch direkt mit dem einstelligen Tabellenplatz beginnen. Das ist ja was seit der Saison, seit dem Saisonbeginn bekannt ist. Da ist man jetzt innerhalb weniger Wochen von 5 auf 9 gerutscht. Ich würde sagen, mehr darf da nicht passieren, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzt ist die Frage, Yannick, wie würdest du das beurteilen? Ist es jetzt am Ende entscheidend, ob du da jetzt 8., 9. oder 10. wirst, so in der Außenwahrnehmung? Ja, hat das entscheidenden Einfluss am Ende darauf, wie man das Gesamtkonstrukt bewertet? Oder liegt es auch jetzt vor allem noch daran, was dann jetzt in den letzten 3 Spielen noch so passieren wird?
Also im Kern würde ich es nicht daran festmachen, ob es jetzt 8, 9 oder 10 ist. Also dann lieber die 50 Punkte auf Platz 10 nehmen als, was waren es bei Heidenheim, 42 auf 8. Auch wenn das nach Europa führte, natürlich, klar, dann wäre es deutlich besser. Also schon auf die Punktzahl schauen, weil wir sehen das ja in diesem Jahr, ne, wie unterschiedlich das ist oder wie entspannt es für Borussia letztes Jahr gewesen wäre, wenn der Abstiegskampf so ausgesehen hätte. Dann hätten diese 34 Punkte ja sowas von gereicht und man hätte gar nicht gezittert. Deswegen kann man sagen, na okay, man ist jetzt da, man hat 44 Punkte auf Platz 9 und wenn man den hält, dann wird ja das Ende der Saison noch ganz okay gewesen sein, weil man noch was holt. Wenn man jetzt noch Platz 9 verspielt, ist ja davon auszugehen, dass die nächsten 3 Spiele, die letzten 3 Spiele der Saison nicht zufriedenstellend verlaufen und dementsprechend dann auch der letzte Eindruck ein sehr schlechter ist. Also das hängt ja eng zusammen, deswegen würde ich sagen, ja jetzt kommt es dann schon sehr darauf an, dass es dieser einstellige Tabellenplatz auch wird.
Ja, vor allem ist dann ja, ne, also Europa, das Thema können wir jetzt, glaube ich, abhaken, auch wenn es dann jetzt offiziell wahrscheinlich noch nicht gemacht wird.
1,6%, sagt die künstliche Intelligenz. Es waren, glaube ich, nach dem Leipzig-Spiel mehr als 50. Jetzt sagt jeder, hör ja, dann tolle KI. Ja gut, es gab ja auch zu 45% die Chance, dass es nicht klappt. Die haben sich jetzt sozusagen durchgesetzt. Also Borussia, ja, entgegen der großen Wahrscheinlichkeit hat sie jetzt sehr schnell diese Chance verspielt.
Ja, und ich habe irgendwie seit dem Wochenende auch so ein bisschen den Eindruck, und das ist wirklich dann kurios, dass es exakt so vor einem Jahr war, dass irgendwie alle Fans nur noch froh sind, wenn diese Saison vorbei ist, und würde man dann jetzt noch ja für weitere schlechte Stimmung durch schlechte Ergebnisse sorgen, dann wird sich das ja nur noch verschärfen und dann ja, wären alle heilfroh, wenn sie in der Sommerpause sind, auch wenn die sportlichen Sorgen letztes Jahr halt ganz andere waren.
Ja, dann wären auch, sorry, irgendwie 47 Punkte mit einem Sieg aus den letzten 7 Spielen wären dann halt nicht so viel wert wie 47, die man mit einem guten Lauf am Ende erreicht, weil natürlich dieser letzte Eindruck da ist, weil man das Gefühl hat, ah, die Entwicklung ging doch nach oben, jetzt geht sie wieder nach unten, ne? Wenn man die Trendlinie zeichnet, dann startet man so in den Sommer, das wäre einfach nicht gut.
Ja, wären wir bei dem nächsten Punkt, Anzahl der Gegentore reduzieren. Das sind jetzt nach 31 Spieltagen 50.
Ja, hat man, aber, das große Aber. Aber es sind ja noch 3 Spiele, also im Schnitt der letzten 3 kriegt man da noch 9, dann wären es 59. Das sollte man nicht tun, aber naja, ich habe gesagt, es ist ja immer ein Gegner dabei, ne? Das macht es komplizierter. Deswegen muss man auch mal schauen, wie sind denn so die Chancen genutzt worden, wie viel hat man auch zugelassen? Also wie gut hat man letztlich verteidigt? Denn naja, es gibt dann Gegner, die allein vorm Tor stehen und irgendwie eiskalt sind oder Gegner, die dann auch gerne mal was verballern. Und Borussia hat im Schnitt pro Spiel in dieser Saison 1,65 Expected Goals pro Spiel zugelassen. Damit ihr das einordnen könnt, erstmal Elfmeter sind nicht dabei, weil die sind ja, wie wir wissen, oftmals sehr willkürlich vergeben. Letzte Saison waren es 1,46, also 0,19 mehr in dieser Saison, wo man schon denkt, auch so prozentual, naja, eine Verbesserung ist es jetzt nicht, ne? Und um diese 1,65 einzuordnen, das ist der zweithöchste Wert in der Bundesliga, unterboten nur vom VfL Bochum, vom Tabellenletzten. Und in Europas Top 5 Ligen, da spielen 96 Mannschaften, das ist der 9. schlechteste Wert. Schlechter sind die 3 Absteiger in der Premier League, die wahrscheinlichen 3 Absteiger in Frankreich, der letzte in Spanien und der letzte in Deutschland. Also Borussia ist auf Platz 9 stehend im Kreis von Abstiegskandidaten, die teilweise richtig abstinken. Und da fällt es mir wirklich schwer, ich weiß, diese Zahlen sind nicht alles, aber da will ich jetzt wirklich mal valide und überzeugende Argumente hören, wie man das verkaufen will, dass das wirklich eine Verbesserung ist.
Und um das jetzt um so ein bisschen von diesen Zahlen wegzukommen, die ja aber, finde ich, auch immer sehr, sehr viel aussagen, vor allem, wenn man dann sieht, wo andere Mannschaften stehen, die ähnlich viel zugelassen haben. Ist es denn dann jetzt viel Spielglück gewesen? Sind es so Spiele gewesen wie jetzt so Leipzig, wo man dem Gegner dann ja irgendwie gefühlt keine richtigen Torchancen gewährt hat, aber es dann eben so über die Summe der kleinen Torchancen ging? Hast du auch zufällig den Wert parat, wie viel es pro Torschuss sind, also wie hoch der Expected Goals Wert pro Schuss oder Chance?
Ja, das sind 0,1 und das ist mehr als letztes Jahr. Da waren es 0,09. Man kann also, viele haben schon gesagt, vielleicht irgendwie ist das wie damals unter Favre, ne? Wir lassen nur ganz ungefährliche Schüsse zu, dafür aber viele. Nee, ist jetzt nicht ein Austricksen der Expected Goals Statistik oder irgendwie so ein Sonderphänomen. Also das ist schon so, wie es ist, würde ich sagen.
Ja, und ich weiß gar nicht, was hat Roland Wirkus gestern zu dem Thema gesagt? Ich glaube, es war doch auf jeden Fall die Rede von dem solidarischen Verteidigen, dass da Fortschritte
Also können wir jetzt zynisch sagen, irgendwie stehen nicht 1-3, sondern 2-3. ich finde, das muss man ja sagen, den Eindruck hatten wir schon optisch auch in den Phasen jetzt, als es dann noch gut lief und Borussia dann auch mal tief drin stand, dass das besser aussieht als letztes Jahr, dass man nicht so stark mehr dieses Gefühl hat, oh, jetzt ist er gleich drin. Weiß nicht, ja, was einen da trügt.
Was ja gefühlt auch dann zwischendurch wirklich besser war, dass diese eklatanten Aussetzer, die dann jetzt eben zum Beispiel in Kiel wieder hinzugekommen sind, da gab es ja schon eine stabile Phase, wo man sich darauf verlassen konnte, dass, um jetzt als Beispiel Ko Itakura und Nico Elvedi, die ja letzte Saison wirklich, wirklich häufig gepatzt haben, dass die da hinten ihre Sache gut machen und die Bälle eben wegverteidigen. Aber ja, in den Zahlen drückt sich halt dann doch auch aus, wie passiv Gladbach in vielen Spielen dann auch gerade zum Ende hin geworden ist. Und das summiert sich über 31 Spieltage dann ja doch. Das sieht man ja ganz klar an den Zahlen.
Ja, und wenn man das jetzt, falls sich jemand fragt, wie sieht das so über die ganze Saison aus, dann muss man sagen, also vor Weihnachten war das schon zahlenmäßig nicht deutlich besser, aber es ist seitdem eben nochmal deutlich mehr geworden, was man zulässt hinten. Es gab ja auch diese paar Gaga-Spiele, muss man sagen, gegen Hoffenheim, dass man dann noch gewinnt, gegen Bayern, wo man nur 0-1 verliert, obwohl die Bayern irgendwie viermal aufs Tor allein zulaufen. Aber ja, ich meine jetzt in Kiel allein, was war es denn jetzt am Ende? 3, noch was oder so, was man da dazugelassen hat?
3,6869 oder so.
Ja, genau, 3,5. Das ist übertroffen bei Borussia, weiß ich gar nicht, zweimal oder so, die Saison nur. Naja, jedenfalls doch ganz schön viel, gerade gegen den Aufsteiger der Tabellen letzter war vor diesem Spiel. Ein großer Unterschied, du hast ja nach Glück und so weiter gefragt, muss man sagen. Also die Torwart-Gesamtleistung ist immer noch deutlich besser. Also Moritz Nikolas und Thiago Pereira Cardoso haben einiges rausgeholt. Jonas Omlin, blanke Zahlen einfach, aber ich glaube, der Eindruck deckt sich ja dann auch, ne, mit dem, den man optisch hat vom Spiel und von dem, wie er da im Tor steht, deutlich schlechter im roten Bereich. Ja, und du hast diese Glücksfrage gestellt. Ja, also man muss sagen, da war auch Spielglück oder vielleicht auch ohne Spielglück dabei, gerade in diesen Phasen der vier Auswärtssiege, da klappte dann vieles von dem, was jetzt nicht mehr hinhaut, aber man muss jetzt auch sagen, naja, das war jetzt auch nicht nur unglücklich und großes Pech, dass Borussia in diesen letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt hat, sind wir ehrlich, St. Pauli hätte hochverdient gewinnen müssen, der Freiburger Sieg war unterm Strich verdient, Dortmund noch am ausgeglichensten, muss man sagen, und jetzt, ja, Kiel auch ein hochverdienter Sieg für Kiel, also diese vier Gegentore waren hochverdient sogar, deswegen kann man nicht sagen, Borussia muss jetzt sozusagen dafür bezahlen, dass sie länger Glück hatten. Also erst hatten sie Glück, jetzt kommen auch noch schlechte Leistungen dazu.
Ja, so lässt sich's gut ausdrücken. Wenn ich jetzt wahrscheinlich Roland Wirkus oder Gerardo Seoane wäre, dann würde ich jetzt sagen, ja gut, in Kiel hatten wir dann aber auch zweimal Aluminiumpech.
Ja, hat man dann halt mal, ne?
Ja, hat man im Laufe der Saison.
Ja.
Mal triffst du den Pfosten, mal der Gegner.
Genau, das ist das alte, mal bist du der Hund, mal bist du der Baum-Prinzip. Aber genau, jetzt nicht alles in Schutt und Asche reden, das stimmt, das nicht. Aber man muss auch realistisch einordnen, was da an Fortschritten da ist. Es ist ja auch im Ballbesitzspiel beispielsweise nicht so, dass man da jetzt immer noch ein riesiges Plus hat an Ballbesitz. Man hat ja auch, Borussia hat richtig viel Ballbesitz im eigenen Drittel, weil man ja viel hinten ist. Man, zum Beispiel jetzt im gegnerischen Strafraum ist man nicht wesentlich mehr als letzte Saison, im letzten Drittel ebenfalls nicht. Also das ist nicht deutlich besser geworden. Man flankt einen Tick mehr, jetzt aber auch nicht so viel mehr, obwohl man jetzt Tim Kleindienst da vorne drin hat und der das brauchen könnte. Ja, die Laufwerte sind doch ein Tick besser geworden, da hat man sich gesteigert, aber Hanna, jetzt in Kiel, was waren es? 6,9 Kilometer weniger, also auch da wird das Minus im Prinzip größer, also Borussia hat jetzt jede Woche einen Tabellenplatz verloren, jede Woche ein Gegentor mehr kassiert und ist jede Woche irgendwie noch weniger gelaufen und die Trendlinie ist halt gar nicht gut, wenn man die jetzt fortführt bis Saisonende, dann geht es wirklich mit richtig schlechter Stimmung in die Sommerpause und jetzt kommen dann in dieser Fünferliste der Entwicklungsziele so ein bisschen weichere Punkte, die auch nicht so hart unbedingt an Zahlen zu messen sind oder auch in der Tabelle sich abbilden lassen. Das dritte war Hierarchie bilden und ich würde sagen, das ist von den fünf Punkten, die da stehen, der, wo ich am meisten zustimmen würde.
Ja, vielleicht ganz kurz noch zur Veranschaulichung, waren auf der Folie über dem Punkt Hierarchie bilden vier Spieler abgebildet, die auch zum Mannschaftsrat gehören, der übrigens gestern da war. Letztes Jahr war ja die ganze Mannschaft da, dieses Jahr der Mannschaftsrat und Trainer Gerardo Seoane, der eben auf der Bühne saß. Und ja, es waren Rocco Reitz, Jonas Omlin, Julian Weigel und Tim Kleindienst zu sehen. Nico Elvedi ist auch im Mannschaftsrat, der fehlt aber da, Yannick.
Ja, das würde ich auch mitgehen, oder? Also, dass das jetzt nicht essentiell ist, also dass Nico Elvedi nicht essentiell ist für Borussias Hierarchie. Ich glaube, da tritt man ihm und seinem Wesen als Spieler nicht zu nahe. Ja, und wenn man so diese Achse durchgeht und auch so aufs Kiel-Spiel schaut, das war ja da sehr frappierend. Naja, dann hast du im Tor deine Ex-Nummer 1, die jetzt eigentlich ja gar nicht mehr die Nummer 1 ist, die damals auf Jan Sommer gefolgt ist, den du zum Kapitän gemacht hast, Jonas Omlin, der sehr viel verletzt war, der einfach, ja, der sogar in einem Spiel, in dem man mal richtig gut hält, nämlich gegen Kiel, am Ende patzt beim Gegentor zum 2-3. Ja, das ist problematisch. Gut, in der Abwehr, ja, also an guten Tagen, Itakura, Elvedi, super, kann man, also muss man ja sagen, haben wir auch sehr gelobt, zum Beispiel nach dem Spiel gegen Leipzig, da waren wir im Einserbereich bei beiden unterwegs im Prinzip. Julian Weigel hat man jetzt auch in Kiel wieder gesehen. Ich will mich da nicht immer so reinsteigern und will auch fair bleiben, aber man muss einfach sagen, das ist nicht die für Borussia Mönchengladbach optimale Besetzung auf der Doppel-6. Wenn man vor allen Dingen seinen Nebenmann immer so aussuchen muss, dass es auch am besten zu Julian Weigel passt. Und gemessen an dem, ja, was man sich von ihm erwartet, was er gekostet hat, dass er auch Vizekapitän ist, das ist mir einfach zu wenig.
Ja, verstehe ich. Da gehe ich mit. Ich sehe halt vor allem diesen Punkt, dass Julian Weigel immer gesetzt ist, als sehr schwierig an. Also wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, Yannick, ich halte Julian Weigel, wenn jetzt da, also jetzt ist ja Jonas Omlin im Tor, aus den verschiedensten Gründen gerade, also für den perfekten Kapitän bei Borussia, was so die Kabine angeht, die Kommunikation, organisatorische Sachen, also ne, weil zum Beispiel Nico Elvedi wäre für mich kein Kapitän, Rocco Reitz würde die Binde wahrscheinlich nochmal mehr Druck aufbürden und Tim Kleindienst braucht sie eben nicht, um voranzugehen. Aber trotzdem ist es halt sportlich so, dass ich mir da auch denke, es gäbe, finde ich, so viele, wenn alle fit sind, interessantere Optionen, die Borussia im Spiel einfach nochmal mehr geben könnten, als wenn da wirklich immer Julian Weigel spielt. Also gerade, das war ja jetzt dann auch in Kiel Thema, das war ja auch schon gegen Freiburg Thema. Ich habe es auch, glaube ich, vorletzte Woche auch hier im Podcast, diese Gegentore, die Gladbach über den Rückraum kriegt, weil halt Julian Weigel unter anderem der Spieler ist, der da nicht die nachrückenden Zentrumsspieler übernimmt. Das ist verheerend und fatal. Es ist mir immer zu sehr ballorientiert. Aber ich verstehe tatsächlich die Verantwortlichen auch, wenn sie sagen, wir haben ihn verpflichtet. Er ist unser Kapitän, wenn Jonas Omlin halt nicht da ist. Und das war ja über weite Teile der Saison nicht. Da setzte dich ja auch so ein bisschen selbst unter Druck, muss man sagen, mit.
Ja, klar. Aber ich auch immer noch daran erinnert, dass Julian Weigel ja der Daniel Farke-Spieler war und sein sollte. Dann war Daniel Farke weg. Ungefähr, also 3 Wochen, nachdem Julian Weigel fest verpflichtet worden war. Es ist natürlich auch ein Dilemma, das ist ja auch okay, dann nicht irgendwie Spieler vom Hof zu jagen und irgendwie zu denken, ja komm, wir machen es irgendwie passend, aber nee, das ist halt irgendwie dann doch am Ende, dass dieser Reparierer, der eigentlich seit 3 Jahren kommen soll, auf der Doppel-6 immer noch nicht da ist, ist halt irgendwie unterlassene Hilfeleistung und immer zu schauen, ja, wen setzen wir daneben, dass es hinhaut und irgendwie ist so gar nicht die Option, ist das einfach mal aufgrund der Form und der aktuellen Leistung dann vielleicht Philipp Sander und Rocco Reitz spielen. Also ist jetzt gerade kein Thema, aber hätte es ja mal sein können irgendwann in der Saison. Das ist problematisch und jetzt was die Hierarchiebildung angeht, würde ich sagen, Philipp Sander, wichtiger Transfer, Kevin Stöger sicherlich dahingehend auch wichtiger, als er auf dem Platz ist und Tim Kleindienst natürlich über jeden Zweifel erhaben, du hast zu Recht gesagt, der braucht keine Kapitänsbinde, der ist ja im Prinzip eine wandelnde Kapitänsbinde mit seiner Art, das ist eben das, weshalb ich von diesem Punkt Hierarchiebilden auch überzeugt bin, das war wichtig, da hat Virkus auch richtigerweise gesagt, dass die Abschiede von Janschke, Hermann und Kramer aus dem Kader auch eine Chance waren, dass sich diese Hierarchie bilden konnte. Davor Lars Stindl, Jonas Hofmann. Also ja, da hat man jetzt schon die Zukunft eingeläutet. Ist halt dann schwierig, wenn so die Hälfte der Achse sportlich vor allen Dingen schwächelt. Also da muss man ja schon vorangehen, was Lars Stindl als Kapitän zum Beispiel immer getan hat. Da hat keiner über dessen Schwächen, die es ja auch gab, geredet, sondern gedacht, mein Gott, krass, was der aus sich rausholt und was der mit seinen Stärken einbringen kann. Deswegen, muss man da auch weiter dran arbeiten. Und Punkt 4, Hanna, Werte schaffen, auch ein zweischneidiges Schwert.
Ja, damit tue ich mich auch sehr schwer. Und auch da nochmal zur Veranschaulichung, unter dem Punkt Werte schaffen war ein Spieler abgebildet. Könnt ihr jetzt mal ganz kurz überlegen, wer das sein könnte. Yannick, magst du auflösen?
Ich habe nicht richtig hingeschaut, aber du hast es mir vorhin gesagt, ne? Kuitakura.
Genau. Ja, da war Kuitakura abgebildet, der jetzt als der Verkaufskandidat im Sommer gilt, einfach aufgrund seines auslaufenden Vertrags. Der Marktwert liegt bei rund 12 Millionen Euro. Ja, mit ihm kann man im Sommer Geld verdienen, aber Yannick, dann wird's ja auch schon schwierig. Also man hat die Spieler, die jetzt noch einen also Tim Kleindienst zum Beispiel ist der wertvollste Spieler mit einem Marktwert von 17 Millionen. Dann hat man Rocco Reitz, Franck Honorat, Robin Hack, die sich zwischen und Joe Skelly, die sich zwischen 10 und 15 bewegen. Aber auch da hat sich ja diese Saison nicht so viel getan, wenn wir diesen Punkt Werte schaffen, nochmal genauer beurteilen.
Ja, da müssen Anstiege auch ein paar Abstiege kompensieren, so kann man es sagen. Natürlich Kleindienst im Vergleich zum Ende der Sommertransferperiode plus 11, super. Lukas Ulrich mehr als 7 Millionen im Plus, Rocco Reitz plus 5. Allein das ist halt sehr wertvoll und könnte Möglichkeiten eröffnen auf dem Transfermarkt im Sommer, aber man hat dann eben auch Tschwanscherer minus 4, Neuhaus nochmal minus 3,5, Omlin minus 3,5, Luca Netz minus 3, also der hat ja sozusagen gelitten unter den plus 7 von Ulrich, Nico Elvedi nochmal minus 2, also auch Spieler, die jetzt größtenteils, naja, bis auf Omlin nicht über 30 sind, die entweder mehr gekostet haben oder mal deutlich, deutlich anders unterwegs waren, siehe Neuhaus, siehe Elvedi, wo man es eben nicht geschafft hat, irgendwann mal diese geschaffenen Werte, das gelang Borussia früher ja sehr gut, auch zu Geld zu machen. Und ja, beim Plus dann eben noch Nicolas plus 2,5, klar, der hat mir vor anderthalb Jahren gesagt, nie im Leben wird er mal auf 5 Millionen stehen. Robin Hack bei 10 Millionen, auch super. Aber viele Spieler haben halt diese gläserne Decke, was eben auch für Itakura gilt. Wenn er jetzt für 12 verkauft würde, ein Jahr vor Vertragsende, für 5 Millionen eingekauft, guter Gewinn, echt klasse. Aber ja, eben jetzt auch nicht das oberste Regal der Transfergewinne. Also nichts, was den Verein irgendwie mal so eine Ebene oder ein Regal, eine Regalstufe höher hebt. Alles so, ja, gut, okay. Und kompensiert eben, ja, doch einiges, was auch an Minus da ist. Ich habe mal geguckt, als Manu Kone dann da war, ab dem Zeitpunkt Anfang September, da ist der Marktwert so um ca. 5% jetzt hochgegangen. Ja, ist halt auch nicht die Welt, ne?
Ja, und vielleicht auch noch mal zur Einordnung, also die Spieler, über die wir jetzt reden, wenn wir da jetzt Hack, Itakura, Honorat und Kleindienst nehmen, also Hack ist 26, alle anderen sind halt 28 oder 29. Ich glaube, du hast eben das Wort Peak auch schon benutzt, da sind sie halt alle jetzt und Franck Honorat wird in einem Jahr, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber sicher einfach einen Ticken weniger wert sein, nicht weil er unbedingt schlechter spielt oder schlechtere Leistungen zeigt, sondern ja, weil das Alter dann eben auch einzahlt auf einen Transferverlust und genauso wird es dann auch bei Itakura aussehen, den musst du jetzt verkaufen, weil sonst verdienst du gar kein Geld am Ende des Sommers.
Das hat Stefan Stegemann auch nochmal herausgestellt und er strahlt für mich auch schon den Willen aus, das wieder zu ändern, zurückzukommen auf diesen Weg, dann auch richtig zu verdienen mit Spielern, von einem fetten Verkauf 2 bis 3 Spieler zu kaufen, deren Wert dann wiederentwickelt werden kann, was früher ja perfekt geklappt hat bei Borussia. Man muss ja sagen, man hat ja in den besten Zeiten nicht wie Eintracht Frankfurt verkauft und da jedes Jahr irgendwen für 60 Millionen. Also das waren ja dann manchmal dann auch irgendwie so ein Moderhut und so, aber damit hat man halt richtig gut was angefangen. Oder hatte eben natürlich noch die Europacup-Einnahmen, aber ja, das geht ja dann im Prinzip auch einher. Aber da muss man schon jetzt auch mal beim Einkauf im Sommer schauen, ne, Kevin Dix wird sich da auch einreihen. Der wird vielleicht seine Karriere bei Borussia beenden oder danach was Kleineres machen. Hoffentlich wird er dann eben, das muss Borussia hoffen, 3-4 gute Jahre haben, aber dann ist er halt auch deutlich über 30 und dann war es das im Prinzip, vor allen Dingen in Sachen Marktwertentwicklung. Jens Kastrop ragt da mal ein bisschen positiv heraus, das ist ein richtiger Weg, aber ja, weiß man jetzt auch nicht, wie groß das Potenzial ist. Das könnte ja im Prinzip das auffangen, was man dann mal verdienen kann mit einem Rocco Reitz. Aber das sind die einzigen Chancen, die es gibt, das muss man auch sagen. Das würde ja richtig wehtun einfach. Aber sagen wir es mal so, Hanna, vielleicht muss der Transfersommer auch wehtun. Und wenn dann so Summen für Tim Kleindienst, der übrigens auch 30 Jahre alt wird im August, wenn dann da so 25 Millionen Euro Thema wären, ja, vielleicht muss man, wie Stefan Stegemann es andeutete, so generell und theoretisch auch mal loslassen.
Ja, absolut. Also ich hätte da intern, also es wurde natürlich jetzt nicht nach außen kommuniziert, aber ich hätte da intern auf jeden Fall eine sogenannte Schmerzgrenze, dass ich jetzt weiß, okay, wenn sich jemand meldet, der 25 plus X zahlt, dann werde ich aber zu Tim Kleindienst und dessen Berater gehen und sagen, hier, wir haben hier ein passendes Angebot, wollt ihr nicht gehen? Nein, das klingt jetzt gemein, aber
Ja, denk doch mal drüber nach.
Genau, denk doch mal drüber nach. Aber man muss ja auch fair sein. Also Borussia wird ja niemanden vom Hof jagen. Aber es kann eben sein, dass ich da, ja, muss man ja jetzt so sagen, wenn man auf die letzten Jahre auch guckt, einfach nochmal eine einmalige Chance auftun kann, die so auch nicht absehbar war. Aber muss natürlich auch festhalten, Tim Klein ist ja in dieser Saison. Und ich weiß, das fällt jetzt wahrscheinlich auch schwer, das zu hören nach den letzten Wochen für viele, aber Tim Kleindienst ist ja diese Saison sozusagen ja eine Art Lebensversicherung von Gladbach. Also da braucht man ja auch nicht drum herum zu reden. Und der müsste ja auch ersetzt werden. Und wenn man dann ja fast das ganze Geld wieder in einen Spieler reinvestieren müsste, dann wäre das auch nicht der richtige Weg. Ich glaube, Yannick, das war doch, weil du beim Interview dabei warst, letzte Woche auch mit Stefan Stegemann, Thema, würde man ja mit Geld, was man einnimmt, eher so einen Spieler kaufen oder würde man das dann auf mehrere Schultern verteilen? Wie war da dein Eindruck?
Da ist man jetzt, glaube ich, nicht dogmatisch. Also man weiß dann auch, dass es vielleicht langfristig mehr bringt, das auf mehrere Schultern zu verteilen, aber wenn man das Gefühl hat, jetzt vielleicht nicht zwingend bei den 25 Kleindienstmillionen, die es dann geben könnte, also wir mutmaßen jetzt hier nur, was da drin wäre, sondern würde ich jetzt eher sagen, so bei Itakura oder so, dass man das dann nahezu 1:1 investieren könnte, das ist ja, ne, Vorsicht, ne, hab's ja vorhin erklärt, Thema Abschreibung und so und was dann noch an Beraterhonoraren und so alles gibt und Signing-Fees ja auch nicht immer 1:1 umzusetzen, könnte es auch mal sein, dass man sagt, boah, das bringt uns richtig Qualität, das könnte eine Art Kleindiensttransfer sein, jo, das machen wir jetzt für einen Spieler, aber im Optimalfall würde ich sagen, jetzt wirklich das Beispiel, da wären 25 Millionen für Kleindienst auf dem Tisch, hol einen Nachfolger für 10 Millionen, der auch noch Wachstumspotenzial hat, der dir trotzdem, ja, eine Garantie gibt's nie, aber wo du dir schon ziemlich sicher bist, dass das klappen kann. Und dann holst du davon noch einen Reparierer und irgendwie noch so ein, ja, so ein Chiarodier, so würde ich es mal nennen. Dann hast du es auf drei Schulterpaare verteilt und dann muss auch nur einer davon eigentlich so zünden, wie es Kleindienst getan hat, dann funktioniert es wieder. Also es ist ja doch diese Mühle und wir wollen das jetzt auch nicht immer nur so am Reißbrett und ne, ein Schein ist auf dem Platz und so weiter, ich weiß, aber wenn man ehrlich ist, funktioniert es halt so im Fußball, siehe Eintracht Frankfurt beispielsweise, also du wirst nicht, indem du den Kader einfach hältst, der ja auch jedes Jahr ein Jahr alt hat, aha, ja gut, Riesenerkenntnis, ich weiß, wirst es nicht schaffen, den aus sich heraus einfach so viel besser zu machen, dass die Marktwerte um, weiß ich nicht, 20-30% steigen pro Saison und du dann irgendwie auch jedes Jahr noch einen Platz kletterst. Also das muss eben funktionieren über Kaderauffrischung, über einen teuer verkaufen, zwei, drei neue holen und dann geht's weiter.
Absolut. Jetzt hast du ja quasi auch die Überleitung hinbekommen zum fünften Punkt der Saisonziele, die da von Roland Wirkus vorgestellt worden sind. Und der fünfte Punkt war, junge Spieler integrieren. Junge Spieler bieten dir die Möglichkeit, Werte zu schaffen, wenn es funktioniert. Und unter diesen jungen Spielern waren drei abgebildet, Lukas Ulrich, Fabio Chiarodia und Thiago Pereira Cardoso.
Ja, drei, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Fälle, ne? Könnte man sagen.
Ja, ein Stammspieler, der zum Stammspieler geworden ist, als sich sein Konkurrent Luca Netz verletzt hat. Ein Torwart, der ins Tor kam, als zwei andere verletzt waren. Und ja, eben Fabio Chiarodia, ja, der jetzt dann am Wochenende wirklich einen sehr, sehr bitteren Nachmittag in Kiel erwischt hat, als er da das Gegentor mit dem zu kurzen Rückpass verschuldet hat. Ich sehe da jetzt auch tatsächlich Ulrich einfach, also für mich ist Ulrich eben der Spieler, bei dem das funktioniert hat und Chiarodia und Thiago Pereira Cardoso so ein bisschen ausgenommen, wobei, du hast es gesagt, es sind sehr unterschiedliche Fälle. Thiago Pereira Cardoso natürlich funktioniert hat in den Spielen, die er gespielt hat und ja, man bei Chiarodia so ein bisschen den Eindruck hat, dass er da irgendwie, wenn er dann die Chance von Anfang an bekommt, einen ja, wackeligen Fuß hat.
Ja, oder alle Gliedmaßen sehr wackelig sind im Prinzip. Ja, sehr, sehr schade, weil also ich finde die Idee dann auch gut zu sagen, irgendwie der ist die Zukunft und wir haben da jetzt gute Sachen von ihm gesehen in den letzten Monaten, auch im Training und in den Einsätzen, die er dann in der U23 hatte oder in der Junioren-Nationalmannschaft, dann kriegt er die Chance, bin ich auch vorbei, deswegen würde ich das auch niemandem vorwerfen, ihm nicht vorwerfen. Muss man natürlich sagen, da waren jetzt schon sehr viele Wackelaktionen dabei in den Spielen, die er einfach hatte als Borusse in knapp 2 Jahren. Wird ja auch spannend, wird jetzt nicht die Aufstellungs-Best, die wir gleich noch schnell durchreiten müssen, vorwegnehmen, aber Nico Elvedi war ja ausgefallen in Kiel und da sieht es auch nicht so gut aus für Samstag, ob dann eben Chiarodia wieder spielt. Konsequent wäre es irgendwie, wenn man an ihn glaubt, es dann auch zu tun. Wir beide sind uns da immer einig, kann das auch anders sehen. Ich hätte auch einfach gesagt, irgendwie so wie seine Saison gelaufen ist und wie wenig er im Rhythmus ist, lass Thiago Pereira Cardoso im Tor, obwohl Jonas Omlin wieder fit ist. Aber das macht man natürlich dann nicht. Ich verstehe, das Risiko mag groß sein, bin aber auch davon überzeugt, naja, es gab jetzt 7 Gegentore in 2 Spielen, also als wenn er mehr kassiert hätte. Wäre nicht so gewesen. Bei Ulrich ist es gut gelaufen, der hat die Chance genutzt. Das Blöde ist, dann gibt es mal so ein Paradebeispiel und naja, gelitten hat darunter ein anderer junger Spieler, weil man eben 2 auf der Position hat, was ja ein sehr guter Ansatz ist und was man sich auf anderen vielleicht auch noch wünschen würde. Aber ich habe es ja gerade angesprochen, ne? 7 Millionen Marktwert plus bei Ulrich, dann gibt es das Minus bei Netz und das hebt sich dann schon wieder ein bisschen auf.
Ja, absolut. Und bin gespannt, wo es bei allen drei dann auch hingeht. Über die Aufstellung am Samstag sprechen wir ja gleich noch. Und die Frage ist ja dann, okay, das war jetzt ein Saisonziel in diesem Jahr. Das klang ja gestern auch öfter durch. Das wird auch in der nächsten Saison so sein. Aber wer sind dann eben die Spieler, ohne jetzt einen zu großen Blick vorauszuwerfen, die da aber ja in den Startlöchern stehen, weil man muss ja ehrlich sein, jetzt ist Thiago Pereira Cardoso da abgebildet, Yannick. Vielleicht ist er in der nächsten Saison ja aber auch gar nicht in Gladbach.
Also es ist ihm fast zu wünschen, weil das hieße, dass er einen guten Leihverein gefunden hat und man ihn dann in der zweiten Liga in Deutschland oder im nahen Ausland in der ersten Liga unterbekommen hat. Das, glaube ich, wäre für den dann 19, ne, ist er jetzt 19, Quatsch, sorry. Ich denke immer, hat er im Juni Geburtstag, aber hat er doch Geburtstag. Was, glaube ich, sehr gut wäre, ich meine, mit 19 Stammtorwart zu sein auf dem Niveau, das ist schon klasse, das sieht man jetzt ja auch, das gibt es selten. Klar, Moritz Nikolas muss man ja irgendwie doch mitnehmen. Der Weg zum Eigengewächs-Stammspieler war sehr lang, aber er hat geklappt und wirklich ja auch, ist ein richtig guter Torwart geworden und er fehlt Borussia auch in diesen Wochen. Ja, und wer da in den Startlöchern steht, ist schwer zu sagen. Ich habe gesagt, Jens Kastrop ist eben verpflichtet, noch ein U21-Nationalspieler. Aber ja, man kann das jetzt auch schwer irgendwie auf eine PowerPoint schreiben und irgendwie sagen, ja, wir wollen irgendwie im oberen Drittel der Alterstabelle oder im unteren eher sein und irgendwie den und den Altersschnitt haben. Oder sagen, wir wollen irgendwie immer 4 Spieler auf dem Platz haben, die maximal 23 sind. Aber ja, das gehört ja auch zur Wahrheit. Borussia hat immer mal wieder junge Spieler auf dem Platz und auch mal 3, 4. Aber der Schnitt ist dann doch irgendwie so Mittelfeld der Bundesliga und hebt sich nicht sonderlich von Vereinen ab, die das sich weniger auf die Fahne schreiben.
Ja, und auch wenn man sich dann auch das Durchschnittsalter anschaut. Ich glaube, in Kiel lag das Durchschnittsalter bei 25,5 oder 26,5.
Ja, also es schwankt, ne? Klar, das macht dann schon einen Unterschied, ob Chiarodia oder Friedrich spielt, das ist dann fast 1,0. Oder, naja, ob Thiago oder Omlin spielt, ist mehr als 1,0. Das macht dann eben große Unterschiede, aber ja, ne? 2-mal die Entscheidung pro jungen Spieler fällen, dann ist man schon auf einem Schnitt, wo man sagt, jo, das ist der Borussia-Weg. Würde ich mir einfach, also nicht auf Teufel komm raus und wie jetzt irgendwie Straßburg, was haben die für einen Altersschnitt? Was habe ich da letztens gesehen von 21, 22 oder so? Auch sehr zusammengeliehen natürlich vom Partnerverein FC Chelsea. Ja, aber auch so Wege gehen, ne? Ist vielleicht so gar nicht so falsches Stichwort. Einfach auch mal wieder so richtige Top-Talente ausleihen für 1, 2 Jahre, wie man das bei Christensen mal gemacht hat, wie man das zuerst bei Toran Azar gemacht hat. Also ja, man spricht ja immer von den kreativen Wegen, die dann auch mal gehen, wieder. Es muss ja, wie gesagt, nicht übertrieben werden. Es gibt auch Mittelwege des Borussia-Weges sozusagen. Aber einen Tick mehr davon würde ich mir schon überwünschen, weil sonst lügt man sich bei manchen Entwicklungen auch ein bisschen in die Tasche. Ne? Es ist dann jetzt, Thema in Schutt und Asche reden, aber will ich nicht. Aber bei manchen Punkten muss man eben auch so ehrlich sein und sagen, ja, hebt einen dann jetzt nicht so sehr ab von anderen Vereinen. Also ist woanders jetzt nicht komplett anders.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. In Kiel hatte Borussias Startelf ein Alter von 25,7. Also kann man schon als recht erfahren bezeichnen, auch wenn da eben Fabio Chiarodi auf dem Feld stand. Aber umso erschreckender war es dann ja auch, dass es eben dann die erfahrenen Spieler nicht hinbekommen haben, da zu überzeugen. Und um das noch mit Fabio Chiarodi vielleicht und den jungen Spielern abzuschließen, Fakt ist ja auch, ja, Fabio Chiarodi hat den Fehler gemacht, der zum 0:2 geführt hat. Aber die Geschichte des Spiels war dann ja eben auch, dass es irgendwann 2:2 und 3:3 stand und das Spiel dann noch verloren wurde. Also da gab es ja auch trotz dieses Fehlers und trotz des 0:2s Chancen, ja auch das Spiel im Zweifel auch noch zu gewinnen. Also es wäre ja auch möglich gewesen.
Ja, gut, dass die Qualität da ist. Das auch so zu schaffen, dass man nach dem 2:2 schon denkt, boah, das können jetzt echt noch gewinnen, das ist gut. Aber was danach eben passiert, das ist nicht so gut. Und da bin ich dann sogar, Roland Wirkus hat uns ja fast indirekt angesprochen, als er gesagt hat, dass das Wort Prozess und so weiter bei einigen auf dem Index steht. Ich glaube, das hat letztes Jahr genau so hier gesagt, dass ich das gerne auf dem Index hätte. Aber was das angeht, bin ich dann auch bei Ihnen, dass ich sage, okay, das ist wahrscheinlich dann ein Entwicklungsschritt, der gemacht werden muss. Ist eben nur die große Frage, wie und mit wem auf dem Platz. Und das sind sehr interessante Fragen für den Sommer. Ja, Hanna, jetzt haben wir schon 51 Minuten geredet, haben nicht über Hoffenheim geredet. Und wie lässt sich das jetzt zusammenfassen? Diese, ja, auch Präsentation von Roland Wirkus, die Lage bei Borussia sind halt auch noch 3 Spiele. Die muss man schon noch abwarten, bis richtig abgerechnet wird. Aber ich würde dem Ganzen so ein bisschen die Überschrift geben, ja, es gibt Fortschritte, zuletzt im Jahr, aber Borussia darf einfach nicht den Fehler machen, die jetzt zu überschätzen.
Ja, da würde ich mitgehen. Zur Frage auch nach der Präsentation, es war jetzt wenig überraschend. Also das haben wir ja im Vorfeld ähnlich prognostiziert, als wir auf die Mitgliederversammlung geschaut haben und so ein bisschen, spekuliert haben, was da hervorgehoben wird, welche Themen angesprochen werden. Es ist typisch zu dem, was man so in den letzten Jahren oder unter Roland Wirkus eben beobachten konnte. Ihm ist ja auch wirklich immer wichtig, und das hat er halt mehrmals gesagt, dass man jetzt nicht die letzten Wochen nur vor Augen haben darf. Auch das verstehe ich und auch das ist ja auch einfach richtig, da nochmal drauf hinzuweisen. Aber ich sehe eben auch, ja, gerade diese weicheren Faktoren außer Hierarchie bilden, da gehe ich dann auch mit, sehe ich aber so, ja, also es gibt mir zu viele Abers. Ja, es sieht nach einem einstelligen Tabellenplatz gerade aus, aber ja, man hat junge Spieler integriert, aber daran störe ich mich irgendwie so ein bisschen.
Ja, es ist die Ja, aber Borussia. Das, glaube ich, das ist auch eine gute Überschrift. Vielleicht nehmen wir das als Folgentitel. Finde ich, machen wir zu selten. Viele Podcasts besprechen ja schon immer den Folgentitel in der Folge und sagen dann, der wird's, dann machen wir die Ja, aber Borussia ist zurück. Ja, also gut, dass man Ja sagen kann überhaupt. Ne? Es gab ja auch mal Nein auf gar keinen Fall Phasen, aber an die Abers muss man jetzt ran. Und die nächste Chance, Hanna, das nutzen wir als Überleitung, hat man am Samstag gegen die TSG Hoffenheim, die noch ganz gut unten drin steckt, weil eben der 1. FC Heidenheim auch gewonnen hat. Hoffenheim hat nur 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Heidenheim spielt, glaube ich, gegen Bochum am Wochenende. Ne? Dementsprechend bei einer Hoffenheimer Niederlage könnten es nur noch 2 Punkte sein. Da ist also auch noch richtig Druck da.
Da ist Druck da und ich glaube, das wird Gladbach dann auch zu spüren bekommen und ich bin sehr gespannt. Es ist ja dann auch wieder ein Heimspiel, also jetzt hier auch keine Horrorszenarien aufstellen, aber ich würde mal sagen, wenn es dann verloren wird, und das haben dann die Reaktionen der Fans auch schon in Kiel so ein bisschen vorweggenommen, dann wird es erstmals seit langer Zeit wieder richtige Pfiffe im Borussia-Park geben.
Deswegen ist das wirklich, das sagen wir sehr oft in einer Saison, aber ich würde sagen, das ist jetzt wirklich sehr wichtig, wegen dieser Heimthematik, weil der Gegner auch einfach, ja, du bist halt Favorit, tabellarisch gesehen. Du hast ein Heimspiel und ich weiß, also wir haben vor den letzten 4 Spielen gesagt, wenn sie 3 gewinnen, dann haben sie noch gute Chancen auf Europa. Sprich, sie können ja immer noch 3 gewinnen und haben dann nach unserer Ansicht gute Chancen auf Europa. Es gibt nur leider diese große Unbekannte in der Mitte, das Spiel beim FC Bayern, wo man nicht so richtig weiß, ist es das Schwerste oder ist es das Leichteste. Es wird sich zeigen, je nach Umständen dieses Tages. Aber einfach mal anfangen gegen Hoffenheim, diese Negativserie stoppen, Platz 9 auf jeden Fall halten. Und naja, so wie die anderen gerade spielen und wer da dann irgendwie noch gegen wen spielt, wird ja der Rückstand auf Platz 6 dann vor dem Bayern-Spiel bei einem Sieg gegen Hoffenheim auch erstmal schrumpfen wieder. Also ja, einfach da jetzt diese richtigen Zeichen aussenden und einfach dieses Spiel gewinnen. So, da gibt es jetzt auch wirklich kein, weiß ich nicht, da sind die Entwicklungsziele jetzt wirklich egal. So, vielleicht die, die es gegeben hat, tragen dazu bei, dass man dieses Spiel gewinnt, aber das muss man jetzt einfach hinkriegen.
Ja, und ich finde auch bei Hoffenheim und Gladbach interessant, wie ähnlich das Restprogramm ist. Also beide waren jetzt, oder beide haben gegen Dortmund gespielt und jetzt spielen sie gegeneinander und dann warten auf beide in umgekehrter Reihenfolge logischerweise noch Wolfsburg und Bayern. Und auch aus Hoffenheimer Sicht muss man ja sagen, auch wenn Wolfsburg gerade hinter Gladbach steht, irgendwie hätte ich jetzt auch als Hoffenheim so das Gefühl, okay, wenn was geht, dann vielleicht eher in Gladbach, weil ja man die vielleicht zu einem ganz guten Zeitpunkt erwischt.
Das ist übrigens in der Expected Points Tabelle ein Nachbarschaftsduell. Aber da geht es nicht um Europa oder die Einstelligkeit, sondern darum, wer im mittleren und wer im letzten Tabellendrittel ist. Also so viel dazu. Und das Borussia da jetzt sogar 13. oder 12. Das muss ich jetzt einmal kurz nachgucken. Das basiert ja auf den Expected Goals und ne, ob man da oft über- oder unterlegen ist. Und ja, wir hatten das ja mal, dass Borussia da einfach zu schlecht wegkommt und übrigens nach Expected Points ungefähr die gleiche Saison spielt wie die letzte. Ich zitiere nur die Zahlen, ich will nicht sagen, dass es das Gleiche ist, aber auch das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Warnsignal, da im Sommer sehr, sehr genau hinzuschauen, wo es jetzt wirklich bergauf gegangen ist und wo nicht. Hanna, ich glaube, wir machen jetzt ohne Jingle hier die Aufstellungs-BS und gehen einfach ganz schnell durch, wen wir in der Startelf sehen. Leg mal los,
okay. Ja, eigentlich ja die Startelf, die ich schon in Kiel erwartet habe. Also tatsächlich bin ich davon ausgegangen, dass Franck Honorat so fit ist, dass er da beginnen kann. Das war er offensichtlich nicht, aber er hat ja dann mit seiner Einwechslung gezeigt, dass er dann doch nochmal auch einen Schritt weiter ist als nach seinem letzten Comeback, muss man ja leider sagen, weil er ja jetzt wieder raus war. Und ja, deswegen, um es jetzt wirklich schnell zu machen, gehe ich davon aus, dass Thomas Schwanscherer wieder auf der Bank sitzen wird, dafür Franck Honorat reinrücken wird. Und ich glaube, das, über das wir jetzt diskutieren werden, ist wirklich diese Innenverteidigerposition, weil Nico Elvedi, den haben wir auch am Montagabend hier im Borussia-Park gesehen, er ja ist da noch rumgehumpelt, er hat ja eine Verletzung am Innenband, am Knie. Er hat den Einsatz am Samstag jetzt noch nicht abgeschrieben, aber ich halte es dann doch für sehr unwahrscheinlich, dass es bis Samstag reicht. Oder wie war da dein Eindruck?
Ja, also sah nicht so aus, kann man in dem Fall sagen, dass er spielen kann. Und ist natürlich noch ein bisschen Zeit, wir werden es erfahren. Aber ich rechne da auch eher mit einem anderen in der Innenverteidigung neben Itakura. Und würde jetzt einfach mal sagen, so 51% für Fabio Caroddia für die nächste Chance. Hilft ja nichts.
Hilft ja nichts. Ich gehe da mit, also auch, was du eben angesprochen hast. Also man kann natürlich jetzt auch sagen, ja, so aus pädagogischer, psychologischer Sicht muss er einfach nochmal spielen. Ja, in der Hoffnung, dass er dann eben besser spielt und es ihm dann in seiner Entwicklung auch weiterhilft, eine gute Antwort auf ein schlechtes Spiel gegeben zu haben. Ja, setzt man ihn jetzt auf die Bank, ist man dann irgendwie wieder gefühlt so weit wie vor einem halben Jahr und ja, man muss einfach darauf vertrauen, dass das was, und das kann man ja ruhig auch sagen, also wir haben dann in Gesprächen mit Gerardo Seoane schon auch eine Entwicklung in dessen Antworten gemerkt, wenn wir nach Fabio Caroddia gefragt haben, also wie da einfach der Eindruck des Trainerteams ist, und da war dann schon eben eine Entwicklungskurve nach oben zu erkennen, dass Trainingsleistungen mehr hervorgehoben wurden, dass eben ja er sich auch körperlich und in den Zweikämpfen mehr behaupten kann, unter anderem, weil er dann oft gegen Tim Kleindienst spielen muss, wenn die A11 gegen die B11 spielt, da ist Fabio Caroddia nun mal öfter in der B11 gewesen, und ja, dass ihm das auch sehr gut getan hätte, und deswegen ja, ist zu hoffen, dass wenn er die Chance bekommt, dass er das nutzt, und ich glaube auch, dass das Publikum dann so einen jungen Kerl auch dann am Wochenende ja tragen wird oder auffangen wird. Also da gibt's ja dann auch die negativen Reaktionen nach dem Kiel-Spiel, die muss ich ja jetzt auch nicht Fabio Caroddia anlasten.
Ja, deswegen, also Einigkeit bei uns, dass Chiaro Dia die nächste Chance bekommen sollte. Ich würde eine Position noch zur Debatte stellen, nämlich hinten links. Da war Lukas Ulrich, muss man ja sagen, in Kiel auch wieder wirklich neben sich. Luca Netz hat sich jetzt nicht so angeboten über die Wochen, war auch problematisch, aber ja, ist vielleicht der Moment, dass man sagen muss, komm, vielleicht ist so die Luft raus bei Ulrich die Saison. Entwicklung jetzt konservieren, ihn in die Eistonne und jetzt nochmal Luca Netz ranlassen.
Und Lukas Ulrich oder Luca Netz dann zur U21-EM schicken?
Meinst du, das würde noch was ändern? Ja gut, es wäre jetzt die letzte Chance für Netz, was daran zu ändern. Ne? Sonst würde es sich nicht mehr ändern.
Ja, ich glaube aber nicht, dass es passieren wird. Also, dass sich was ändern wird. Aber geh da mit, weil es in den letzten Wochen ja dann doch immer 50-50 Entscheidung für mich war, seitdem Lukas Ulrich da so ein bisschen eingebrochen ist. Luca Netz hat dann ja mal gespielt gegen Freiburg. Das war dann ja auch nicht so gut, aber da sage ich es, wie ich es, glaube ich, hier auch schon mal gesagt habe, dass ich da auch einfach den aufstellen würde, der sich da im Training mehr anbietet. Und apropos Training, das steht dann heute am Dienstag und am Donnerstag öffentlich an. Da werden wir für euch da sein, werden schauen, wie es personell aussieht nach dem Kiel-Spiel, was es für Hoffenheim bedeutet, wie es bei Nico Elvedi aussieht und euch natürlich unter rponline.de/Borussia auf dem Laufenden halten.
Ja, und du musst jetzt langsam mal los zum Borussia Park. Deswegen schnell der Ergebnistipp gegen Hoffenheim. Du fängst an.
2-2.
Ich sage 2-1 Borussia.
Okay.
Halten wir so fest und wünschen euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören für mehr als eine Stunde. Hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt auch noch einiges über die MV erfahren, wenn ihr nicht da wart oder nicht deinen Live-Ticker gesuchtet habt, Hanna. Deswegen, du sozusagen mit den Händen jetzt in die Eistonne und nicht so viel schreiben heute. Ab zum Training und ja.
Gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de